War Marilyn Monroe der größte Star Hollywoods oder würdest du eher sagen, dessen berühmtestes Opfer?
Wahrscheinlich beides und gleichzeitig.
Menschen, Leben, Hintergründe, Krone Geschichte, der Podcast.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe Krone Geschichte, der Podcast, mit mir im Studio wie immer Martina Winkelhofer.
Hallo Rüdiger.
Die heute eine wunderschöne Frau mitgebracht hat.
Marilyn Monroe.
So ist es. Über die reden wir heute. Willkommen bei Krone Geschichte, der Podcast. Warum reden wir über sie am 1. Juni 2026? Wäre sie wie alt geworden?
100 Jahre.
Ja, und kaum eine andere Schauspielerin hat Hollywood so geprägt wie sie und kaum ein anderer Star steht bis heute derartig für Glamour, Schönheit, aber auch Tragik und Einsamkeit.
Ja, weil eben diese blonde Ikone mit dem berühmten roten Lippenstift zum Symbol einer ganzen Epoche geworden ist, nämlich der goldenen Ära Hollywoods in den 1950er Jahren. Und ihr Gesicht ist ja bis heute weltbekannt. Ihre Bilder hängen in Museen, Marilyns Filme laufen immer noch, jetzt auf den Streaming-Plattformen und die berühmtesten Szenen ihrer Filme gehören ja längst zur globalen Popkultur sogar.
Gut, jetzt gab es auch damals relativ viele schöne Frauen. Warum wurde gerade sie zu so einer Ikone?
Weil sie so perfekt in die Zeit hineingepasst hat und die perfekte Projektionsfläche war. Weil um Marilyn Monroe wirklich zu verstehen, muss man sich die Zeit auch ansehen, in der sie gelebt hat. Das Amerika der 1950er Jahre war so das Land im Wandel. Also nach dem Zweiten Weltkrieg sind die USA zur größten Wirtschaftsmacht aufgestiegen. Millionen Amerikaner sind in die neuen Vorstädte gezogen, haben Autos gekauft, TV-Geräte in großem Stil und natürlich auch Haushaltsgeräte. Und dieser sogenannte American Dream, also diese neue moderne Konsumgesellschaft, die war so die Leitidee einer ganzen Generation. Und gleichzeitig gab es aber eine total konservative Gesellschaftsordnung. Also die Männer waren die Ernährer, die Frauen waren die perfekten Ehefrauen und natürlich auch Mütter sollten zu Hause sein. Und genau in dieser Welt, in der alles sehr schön aufgeteilt ist, also konservatives Familienbild, sehr modernes Außenbild, erscheint jetzt Marilyn Monroe wirklich wie eine Explosion. Weil sie war nämlich gleichzeitig ein Sinnbild männlicher Fantasien, ich meine, so hat sie auch ausgesehen, aber sie war auch so diese klassische Projektionsfläche für weibliche Sehnsüchte. Marilyn Monroe hat nämlich ein paar Sachen gleichzeitig verkörpert, Sexualität natürlich, Freiheit und dann den modernen Glamour, der jetzt so richtig aufkommt und das auch noch in einer Zeit, in der eben Hollywood-Stars wie Götter verehrt wurden. Hollywood selbst war ja in den 1950er Jahren auf dem Höhepunkt seiner Macht. Da gab es die großen Studios wie 20th Century Fox, MGM, die haben praktisch das gesamte Filmsystem kontrolliert. Und diese Studios haben die Schauspielerinnen aufgebaut, vermarktet, damit auch streng kontrolliert. Und damit wurde auch das Privatleben Teil der öffentlichen Inszenierung. Und wenn wir das jetzt runterbrechen auf Marilyn Monroe, dann war sie eines der größten Produkte, muss man so sagen, dieses Systems. Und gleichzeitig auch eines der bekanntesten Opfer. Und da haben wir schon so diesen ersten Widerspruch und diese erste Faszination drinnen.
Denn eigentlich handelt es sich ja um zwei Menschen, wenn man so möchte. Es gibt die Marilyn Monroe, wie du gesagt hast, Glamour und ganz fantastisch Hollywood. Und auf der anderen Seite gibt es Norma Jean Mortensen, ein Mädchen aus schwierigen Verhältnissen, das sein Leben lang nach Liebe, Sicherheit und Anerkennung gesucht hat. Was wissen wir über das Kind und das Mädchen? Also wie war Marilyn Monroe, bevor sie es wurde?
Geboren wurde sie am 1. Juni 1926 in Los Angeles, eben als Norma Jean Mortensen. Sie ist unter wirklich schwierigen Bedingungen aufgewachsen. Die Mutter, Gladys, hatte schwere psychische Probleme, war kaum in der Lage, sich um die Tochter zu kümmern. Der Vater hat praktisch keine Rolle gespielt in ihrem Leben. Es ist bis heute auch unklar, wer Marilyns biologischer Vater tatsächlich war. Auch da gibt es einige Zweifel. Das Mädchen selbst hat die Kindheit bei Pflegefamilien verbracht, bei entfernten Verwandten und auch in Waisenhäusern. Und dieses Mädchen hat schon sehr früh Unsicherheit kennengelernt, Einsamkeit, Ablehnung. Und ihre wichtigsten Fotografen haben beschrieben, dass dieses Mädchen auch sehr früh unter Verlustängsten gelitten hat und immer das Gefühl hatte, nicht geliebt zu werden. Und das wird sich dann durchziehen durch ihr ganzes, leider sehr kurzes Leben. Und diese Erfahrungen haben Marilyn ein ganzes Leben lang begleitet, haben später auch ihre Beziehungen massiv geprägt, ihre psychische Gesundheit. Und daher resultiert auch diese enorme Sehnsucht nach Aufmerksamkeit und Zuneigung, die sie sich dann eben über den Film geholt hat. Um dem Waisenhaus zu entkommen, hat Norma Jean sehr früh geheiratet, mit 16, ihren ersten Ehemann, das war James Doherty. Und diese Ehe war jetzt weniger eine romantische Entscheidung als mehr ein Ausweg aus einer sehr schwierigen Lebenssituation. Sie hat es am Anfang auch wirklich schwer gehabt, Fuß zu fassen in der Arbeitswelt. Sie hat während des Zweiten Weltkriegs in einer Rüstungsfabrik gearbeitet. und wurde dort von einem Armeefotografen entdeckt, der Frauen an der Heimatfront fotografieren sollte. Und diese Bilder von Marilyn sind sofort aufgefallen. Also sie hat dann gleich halt begonnen, als Model zu arbeiten und war relativ schnell auf den Magazincovern. Das war eigentlich eine sehr interessante Geschichte von der Rüstungsfabrik auf die Cover der, ja, der das ging, Magazine.
Das ging natürlich sehr, sehr flott, dieser Aufstieg. Vielleicht auch zu flott, könnte auch sein. Es war ihre außergewöhnliche Ausstrahlung damals, diese Mischung aus Unsicherheit, Sinnlichkeit und Verletzlichkeit, die sie natürlich sehr, sehr interessant gemacht hat. Sie hat ihre Haare blond gefärbt, sie war nämlich ursprünglich nicht blond. Und sie ändert ihren Stil und entwickelt langsam jene Kunstfigur, die später weltberühmt werden sollte, nämlich die bekannte Marilyn Monroe.
Und der Name war halt auch so gut gewählt, weil der Name klingt so glamourös und er war für damalige Zeiten modern und damit auch perfekt für Hollywood. Sie hat dann in den 1940er Jahren bereits die ersten Studioverträge unterschrieben und kleinere Rollen bekommen. Und am Anfang hat sie immer nur so die hübschen jungen Frauen gespielt, ohne große Bedeutung für die Handlung. Aber die Produzenten haben schnell bemerkt, dass Marilyn eine ganz besondere Wirkung auf das Publikum hatte. Also sie, es galt ihm als magisch, wie sie auf der großen Leinwand wirkte. Und das war einfach deshalb, weil sie, anders als viele andere Schauspielerinnen, immer gleichzeitig glamourös war und dann doch ein bisschen nahbar. Also sie konnte sexy sein, war aber immer auch verletzlich und hat auch immer die Komische gespielt. Und diese Mischung war in der damaligen Zeit einzigartig.
Einen ihrer ersten wichtigen Filmauftritte hatte Marilyn 1950 im Filmklassiker Asphalt Jungle von John Huston. Ihre Rolle ist ziemlich klein, aber trotzdem fällt sie Kritikern und Produzenten sofort auf.
Davon muss man zu diesem Film sagen, der war ein Klassiker des Film Noir. Also das vermutet man gar nicht bei Marilyn Monroe. Und sie hat damit das erste Mal in einer ernsteren Hollywood-Produktion gearbeitet. Im selben Jahr hat sie aber auch mitgewirkt im Film Alles über Eva. Also das ist der Film, der später 6 Oscars gewann und der bis heute als einer der besten Hollywood-Filme aller Zeiten gilt. Da war wieder die Rolle von Marilyn klein, doch damit hat sie ja zumindest die Aufmerksamkeit der Zuschauer schon quasi magnetisch auf sich gezogen.
Der große Durchbruch kam dann Anfang der 1950er Jahre und fiel genau in jene Zeit, in der sich die amerikanische Popkultur massiv verändert hat.
Na, das war die Zeit, in der das TV dann wirklich zum Massenmedium aufgestiegen ist. Gleichzeitig hat der Magazinmarkt geblüht, also Magazine haben damals Millionen Menschen erreicht und die Hollywood-Stars wurden zu diesen globalen Marken. Marilyn Monroe hat sehr früh und wirklich fast schon instinktiv verstanden, die Macht von Bildern, die Macht von Medien. Und das waren vor allem ihre Fotos, die jetzt weltweit abgedruckt wurden. Und sie war eigentlich einer der ersten echten Popstars der modernen Mediengesellschaft.
Ja. 1953 dann Blondinen bevorzugt, einer ihrer berühmtesten Filme, wer kennt es nicht, berühmte Gesangsnummer Diamonds are Girls' Best Friends. Und sie ist eine charmante Sängerin namens Lorelei Lee, die reiche Männer um den Finger wickelt. Und das wurde dann ein richtig gigantischer Erfolg.
Ja, vor allem nämlich diese Nummer, also das Lied Diamonds are the Girl's Best Friends ging in die Filmgeschichte ein. Diese berühmte Szene, sie im pinken Kleid, hat ja dann Jahrzehnte später Madonna inspiriert zu ihrem Lied. Das heißt, man sieht, wie sehr sie spätere Künstlerinnen auch weit nach ihrem Tod noch inspiriert hat. Und der Film zeigt aber auch, wie die Monroe, wie sie jetzt schon genannt wurde, mit ihrem eigenen Image gespielt hat. Also Lorelei, die sie spielt, wirkt oberflächlich, ist aber in Wahrheit intelligenter als die Männer um sie herum. Und bis heute, muss man sagen, gilt dieser Film Blondinen bevorzugt als eine der wichtigsten Hollywood-Komödien der 1950er Jahre.
Ja, im selben Jahr erschien dann auch Wie angelt man sich in ein Millionär? Gemeinsam mit Lauren Bacall und Betty Grable spielt Marilyn Monroe eine junge Frau auf der Suche nach einem reichen Ehemann. Und auch das ein Riesenhit.
Das war vor allem ein riesiger Kassenerfolg und der hat ihren Status als Hollywoods berühmteste Blondine dann so richtig zementiert. Damals haben die Kritiker ihre komödiantische Leichtigkeit gelobt und eben diese Fähigkeit, naive Figuren besonders sympathisch wirken zu lassen. Und damit hat sich schon ihre Trademark herausgebildet.
In den 50er Jahren wurde Marilyn Monroe dann endgültig zum größten Sexsymbol Amerikas.
Na, man muss sich vorstellen, ihre Fotos waren ja wirklich überall. Also die hingen in den Friseursalons, in Schlafzimmern natürlich, in Bars. Soldaten haben ihre Bilder in den Koreakrieg mitgenommen. Die Männer haben sie bewundert, die Frauen haben sie kopiert. Jeder wollte so eine Frisur haben, so ein Make-up, so eine Kleidung. Und gleichzeitig, muss man jetzt auch wieder sagen, war Amerika, wie schon vorher erwähnt, ein bisschen widersprüchlich. Da gab es immer noch offiziell ein konservatives Frauenbild, vor allem in der Politik. Und dann gab es eben Stars wie Marilyn Monroe, wo sie die größte war, die was ganz anderes verkörpert haben, nämlich Sexualität und Selbstbewusstsein. Und genau deshalb war sie damals eben auch so faszinierend. Sie war unschuldig und provokant und hat vor allem ein bisschen die Grenzen gesprengt der damaligen Gesellschaft.
Ja, 1954 heiratet sie dann den Baseballstar Joe DiMaggio, einen der berühmtesten Sportler Amerikas. Die Ehe wurde natürlich zu einem riesen Medienereignis, wenn der Sexsymbol Nummer 1 den Sportler Nummer 1 heiratet. Genau. Na, was wird sein? Millionen Menschen haben die Hochzeit verfolgt. Doch hinter den Kulissen war es dann nicht ganz so prickelnd. Da gab es massive Probleme, denn Joe DiMaggio war eher ein konservativer Mensch und litt massiv unter Marilyn Monroes öffentlichem Image als Sexsymbol. Und da gab es eben einen Streit, der recht berühmt und aktenkundig wurde, nämlich als das verflixte siebte Jahr von Billy Wilder verfilmt wurde. Da spielt sie eine namenslose junge Frau, die den verheirateten Nachbarn ihres Apartments verführt. Und das war für Joe DiMaggio dann doch ein bisschen zu hart.
Ja, weil bei diesem Film ist die berühmteste Filmszene von Marilyn Monroe gedreht worden, die wirklich jeder kennt. Sie steht auf der Straße über einem Lüftungsgitter im weißen Kleid und das Kleid wird so in die Höhe gehoben. Und bei dieser Szene, während die gedreht wurden, waren hunderte Schaulustige anwesend. Fotografen und Journalisten waren auch vor Ort. Und diese Szene war damals extrem provokant, weil man in den 1950er Jahren nicht so viel Beine, also wirklich bis zur Hüfte rauf gezeigt hat. Und das war also pure Sexualität, die da gezeigt wurde. Marilyn selber hat die Aufmerksamkeit genossen, hat so mit dem Publikum gespielt und mit den Kameras, hat dadurch auch diese wirkliche magische Szene gut gespielt. Aber der Ehemann war ebenfalls am Set. Und der soll laut mehreren Biografen wirklich wütend geworden sein. Wie du vorher schon erwähnt hast, das war ein konservativer Mann, der hatte große Probleme damit, dass seine Frau öffentlich als Sexsymbol inszeniert wurde und die Männer ihr auch noch zujubelten. Und er hat diese Szene nur als demütigend empfunden als Ehemann. Und vor allem, er hat überhaupt nicht damit umgehen können, dass Marilyn diese Aufmerksamkeit bekommen hat, dass diese sexualisierte Darstellung von ihr immer präsent war. Er hat das als respektlos in der Ehe empfunden. Und nach diesen Dreharbeiten kam es dann in einem Hotel zu einem heftigen Streit. Es wurde laut, es wurde emotional und manche Quellen behaupten sogar, dass DiMaggio aggressiv geworden sei, wobei jetzt die Details nicht so ganz historisch rekonstruiert werden können. Aber sicher ist, dass dieser Konflikt jetzt endgültig gezeigt hat, wie unterschiedlich beide mit Marilyns Ruhm umgegangen sind. Wenige Wochen später hat Marilyn Monroe dann die Scheidung eingereicht. Die Ehe hat insgesamt nur 9 Monate gehalten. Und ironischerweise wurde genau diese Szene später zum eben bekanntesten Bild ihrer Karriere, aber gleichzeitig auch zum ersten Hinweis dafür, wie sehr das öffentliche Image von Marilyn ihr Privatleben eigentlich beeinträchtigt hat.
In jedem Fall war der Film ein Riesenerfolg, das verflixte siebte Jahr, und machte Marilyn endgültig zur größten weiblichen Filmikone der gesamten Welt. Doch genau zu dieser Zeit begann sie zunehmend unter ihrem Image zu leiden. Sie wollte nicht länger nur immer die dumme Blondine spielen. Marilyn fühlte sich von den Studios unterschätzt und kämpfte darum, auch als ernsthafte Schauspielerin anerkannt zu werden.
Genau, und deswegen zog sie eben dann in den 1950er Jahren nach New York, begann dort Schauspielunterricht beim berühmten Lee Strasberg, am berühmten Actor Studio. Strasberg war ja damals einer der einflussreichsten Schauspiellehrer seiner Zeit. Der arbeitete mit der sogenannten Method Acting Technik, die später so ganz berühmte Schauspieler wie Marlon Brando, Robert De Niro oder Al Pacino geprägt haben und vor allem auch einen eigenen Stil damit nach Hollywood gebracht haben. Marilyn selbst hat den Unterricht extrem ernst genommen. Gleichzeitig hat sie sich mit Literatur beschäftigt, Gedichte geschrieben, sich für Philosophie und Kunst interessiert, vermutet man ja gar nicht. Und das ist eben die andere Marilyn. Also viele Wegbegleiter haben sie als intelligent beschrieben, als sensibel, als schüchtern. Aber für die Öffentlichkeit war sie immer das Sexsymbol.
1956 spielt sie dann im Film Bus Stop eine deutlich ernstere Rolle. Sie verkörperte die Frau Cherry, eine verletzliche Frau mit großen Träumen.
Und da waren jetzt die Kritiker überrascht, wie viel emotionale Tiefe Marilyn Monroe in diese Figur brachte. Und damals haben viele diese Leistung als endgültigen Beweis betrachtet, dass sie tatsächlich eine ernsthafte Schauspielerin sein konnte. Der Film wurde ein großer Erfolg und der gilt vor allem heute als wichtiger Wendepunkt ihrer Karriere.
In diesem Jahr heiratet sie erneut, und zwar einen Mann, der sich vom ersten komplett unterscheidet. Das ist der berühmte Schriftsteller Arthur Miller. Die Verbindung zwischen dem intellektuellen Miller und dem Hollywood-Star Monroe fasziniert die Öffentlichkeit natürlich enorm.
Vor allem diese Verbindungen gab es ja nicht oft. Also wirklich Literaturszene mit Hollywood-Star. Und für viele hat diese Ehe einfach eine Verbindung zwischen Hochkultur und Popkultur bedeutet. Marilyn hat natürlich nicht so weit gedacht. Was sie wollte, war mit einem Mann wie Miller endlich Stabilität und Geborgenheit zu finden. Aber privat blieb es in ihrem Leben relativ schwierig. Sie litt mittlerweile unter Depressionen, unter Schlaflosigkeit, unter starken Selbstzweifeln. Dann kamen leider noch mehrere Fehlgeburten dazu. Also sie hatte ja immer einen unerfüllten Kinderwunsch. Und gleichzeitig wurde ihre Medikamentensucht stärker, weil sie hat schon über längere Zeit Schlafmittel gebraucht, Beruhigungstabletten gebraucht, um ihren Alltag meistern zu können, um eben diese Diskrepanz zwischen dem Star und dem Menschen irgendwie schließen zu können.
Aber sie hat eben einen eisernen Willen und trotzdem weitergearbeitet und erreicht 1959 mit der wahrscheinlich besten Komödie aller Zeiten, wie man sagen kann, nämlich Some Like It Hot, manche mögen es heiß, den Höhepunkt ihrer Karriere.
Das ist ein super Film und der Film ist auch bis heute eine der besten Komödien aller Zeiten, wie du es gerade richtig gesagt hast. Regie führt ein Österreicher, Billy Wilder. Der wurde 1906 in Sucha geboren, hat damals zur österreichisch-ungarischen Monarchie gehört und der hat auch eine interessante Geschichte und das ist so spannend, dass er dann wirklich mit Marilyn gemeinsam diese magischen Momente kreiert hat. Da müssen wir jetzt kurz auch auf den Billy Wilder eingehen. Der hat zunächst als Journalist in Wien und Berlin gearbeitet und ist dann später emigriert und zwar bevor die Nationalsozialisten in Österreich die Macht übernommen haben. Da war einfach der Antisemitismus schon so groß, dass solche Menschen rechtzeitig gegangen sind. Der wurde dann später in relativ kurzer Zeit zu einem der bedeutendsten Regisseure. Er hat bitte 6 Oscars gewonnen. Das ist schon sehr viel. Und in Manche mögen es heiß hat er Marilyn besetzt als diese berühmte Sängerin Sugarcane. An ihrer Seite spielen Tony Curtis und Jack Lemmon, also auch 2 begnadete Schauspieler. Und die Handlung war ja für damalige Verhältnisse total modern und ungewöhnlich. 2 Musiker beobachten zufällig ein Mafia-Massaker, fliehen dann verkleidet als Frauen mit einer Damenband quer durch die USA. Und dieser Film spielt bitte in den 1930er Jahren extrem humorvoll mit Geschlechterrollen. Und es gibt auch ganz viele sexuelle Andeutungen. Etwas, das im konservativen Amerika der späten 1930er Jahre wirklich modern ist. Und ganz berühmt ist ja das Filmende mit dem Satz Nobody's perfect. Und das gilt ja bis heute als eine der besten Schlussszenen der Filmgeschichte im Sinn von so wie du bist einfach okay.
Und wenn man noch den Gag von dem Schlusssatz Nobody Perfect erläutern möchte, ist es so, dass Jack Lemmon eben auch als Frau verkleidet ist und der Mann, nämlich Osgard, dann sieht, dass Jack Lemmon ein Mann ist und er sagt dann am Schluss, but I'm a man und Osgard sagt drauf, Nobody's perfect.
Ja, perfekt, perfekt.
Herrlich. Marilyn verkörperte Sugar Cane als gleichzeitig komische, romantische und melancholische Figur in einer Person und viele Kritiker halten ihre Darstellung bis heute für eine der besten Leistungen ihrer Karriere. Die Dreharbeiten waren allerdings schwierig.
Wenn das Marilyn überhaupt die Dreharbeiten geschafft hat, hat damals einen Wunder gegrenzt. Es hat nämlich mit der Arbeitsweise überhaupt nicht mehr funktioniert. Sie ist entweder gar nicht am Set erschienen oder sie kam zu spät. Sie hat ständig den Text vergessen, hat unter massiven Konzentrationsproblemen gelitten, eben durch diese Medikamenteneinnahme, die sie permanent gehabt hat. Dann haben sich schon die Requisiteure überlegt, wie sie ihr helfen konnten. Also man hat zum Beispiel überall Textzettel in der Requisite versteckt, damit das irgendwie funktioniert. Billy Wilder war verzweifelt, hat offen darüber gesprochen, dass das so ziemlich die schwierigsten Dreharbeiten sind, die er je gehabt hat. Er hat aber trotzdem immer gesagt, dass Marilyn eben unverzichtbar ist, weil sie etwas besitzt, was auf der Leinwand so magisch ist und was man nicht erklären kann, eben diese Magie von ihr. Nach Manche mögen es heiß hat sich dann der Zustand von Marilyn weiter verschlechtert und es ist dann auch mit dieser Medikamentenabhängigkeit immer schlimmer geworden bei ihr.
1961 erscheint dann Misfits, nicht gesellschaftsfähig, geschrieben von ihrem Ehemann Arthur Miller und inszeniert von John Huston. Und der Film erzählt die Geschichte gescheiterter und einsamer Menschen im amerikanischen Westen und ist somit alles andere als eine leichte Komödie.
Ich finde, das ist ihr bester Film und ich finde sie auch so wunderschön in dem Film, weil sie eben wirklich diese sehr verletzliche, geschiedene Frau darstellt. Heute gilt ja Misfits als Meisterwerk und gleichzeitig als einer der traurigsten Filme Hollywoods, weil ja sowohl Marilyn Monroe als auch der Filmpartner Clark Gable kurz nach den Dreharbeiten verstorben sind. Und man sieht beiden schon an, dass sie wirklich in einer schwierigen Situation im Leben waren. Und gleichzeitig war dieser Film, oder er hat zumindest gewirkt wie so ein Abschied von einer ganzen Ära, vom alten Hollywood, dem klassischen Amerika und vor allem diesem Mythos des Wilden Westens, der sich ja schon überlebt gehabt hatte damals. In dieser Zeit, also wirklich so gegen Ende von Marilyn Monroes Leben, hat sich auch die amerikanische Gesellschaft verändert. Die 1960er Jahre begannen, die Jugendkultur wurde rebellischer, Rockmusik gewinnt jetzt an Bedeutung und diese traditionellen Rollenbilder kommen langsam ins Wanken. Und das ist auch so spannend bei Marilyn Monroe, weil sie steht genau zwischen diesen beiden Welten. Sie ist einerseits dieser große Star dieses konservativen Hollywoods der 1950er Jahre, eben mit diesem Touch von immer so die sexy Dame. Und gleichzeitig gibt es aber jetzt schon neue Berühmtheiten, eine andere Mediengesellschaft. Also sie ist da wirklich genau an der Grenze.
Große Spekulationen gibt es ja bis heute über ihre angebliche Affäre mit US-Präsident John F. Kennedy. Berühmt ist ja der Auftritt im Mai 62 im Madison Square Garden, als sie Kennedy mit hauchiger Stimme, ich kann das jetzt nicht nachsingen, aber glaubt es mir, es ging wirklich sehr erotisch, wenn es ich machen würde, wäre es nicht so, Happy Birthday, Mr. President, nachgesungen hat.
Ja, ich meine, das sind natürlich legendäre Bilder, man kennt ja die Aufnahmen. Ob die beiden jetzt wirklich eine Affäre hatten, ist fraglich. Da streiten die Historiker drüber. Ich kann es nicht sagen. Aber was ich sagen kann, ist, dass das Kleid, das sie während dieser Geburtstagsperformance trug, also dieses hautenge, transparente Kleid mit 100.000 Glitzersteinen, mittlerweile ein Eigenleben entwickelt hat. Das wurde nämlich zu einem der berühmtesten Kleider der Weltgeschichte und Jahrzehnte später für Millionen Dollar versteigert. Kim Kardashian hat es getragen einmal, war dann ein großer Skandal. Wie kann man denn so ein historisches Kleid so tragen? Und man muss aber sagen, dieser unglaublich sexy Auftritt von Marilyn war auch ihr Schwanengesang. Sie wurde zwar weiterhin als so die glamouröse Hollywood-Diva gefeiert, aber ihr Gesundheitszustand hat sich dramatisch verschlechtert. Also noch mehr Schlafmittel, noch mehr Alkohol, noch mehr Beruhigungstabletten. Sie hätte ihren Alltag sonst überhaupt nicht mehr bestreiten können. Und jetzt passiert auch noch etwas, was ihr dann völlig den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Die Studios haben das Vertrauen in diese Schauspielerin verloren. Es ging ja immer auch um viel Geld, das darf man nicht vergessen. Eine Schauspielerin, die nicht erscheint, kostet ein Vermögen pro Drehtag. Die Dreharbeiten mussten wegen ihr immer wieder unterbrochen werden, verschoben werden. Und das wollte sich einfach kein Produzent mehr antun. Und dadurch hat sich Marilyn jetzt noch einsamer gefühlt, noch missverstandener. Und Freunde haben nachher berichtet, dass sie sich zu diesem Zeitpunkt große Sorgen gemacht hat, komplett verlassen oder vergessen zu werden.
Ja, am 5. August 1962 wird Marilyn Monroe tot in ihrem Haus in Los Angeles gefunden. Neben ihrem Bett liegen zahlreiche Medikamentenpackungen. Offiziell stirbt sie an einer Überdosis von Schlaf- und Beruhigungsmitteln und sie ist gerade mal 36 Jahre alt geworden. Ihr früher Tod aber hat sie endgültig zur Legende gemacht. Bis heute existieren zahlreiche Verschwörungstheorien rund um ihr Sterben, von politischen Intrigen bis hin zu Vertuschungsgerüchten. Aber ich nehme an, Verschwörungstheorien sind Verschwörungstheorien.
Ja, und damals gab es ja die wildesten Spekulationen, aber heute geht man ziemlich gesichert davon aus, dass ihr Tod einfach eine tragische Folge von jahrelangen psychischen Problemen war, extremer Einsamkeit und natürlich Medikamentenabhängigkeit. Also sie ist an einer Überdosis gestorben.
Sie war eine Ikone der Popkultur und in der Popkultur lebt sie auch weiter.
Genau, also mehr als 6 Jahrzehnte nach ihrem Tod bleibt Marilyn Monroe natürlich eine der bekanntesten Frauen der Welt. Ich meine, denken wir nur zum Beispiel an Andy Warhol. Der hat ihr Gesicht zu einem wichtigen Bestandteil der Kunstgeschichte gemacht. Also das berühmte Bild. Sie war einfach auch eine Kunstikone jetzt mittlerweile. Heute werden ihre Filme restauriert, sie werden neu veröffentlicht und was auch immer ein deutliches Zeichen davon ist, wie sehr sie inspiriert. Moderne Stars wandeln auf ihren Spuren. Madonna habe ich schon erwähnt, Lady Gaga nimmt sie zum Vorbild, Kim Kardashian hat sich offensichtlich an ihrem Stil orientiert. Und Marilyn Monroe wurde zum Symbol des alten Hollywoods, aber, wie du es eingangs mit deiner Frage auch schon so ein bisschen hingedeutet hast, sie war eben auch das Sinnbild dafür, wie zerstörerisch Ruhm sein kann.
Ja, vielleicht fasziniert Marilyn Monroe deshalb bis heute so sehr, denn hinter der glamourösen Fassade stand ein Mensch, der nie wirklich glücklich wurde, nämlich Norma Jean, das verlassene Mädchen aus Los Angeles, das nie Anschluss an die weltberühmte Marilyn Monroe gefunden hat. Genau in diesem Widerspruch lag ihre besondere Tragik und das ist vielleicht auch ein Grund, warum die Welt sie bis heute nicht vergessen hat.
Ziemlich sicher, ja.
Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig, wenn du den Podcast abonnierst, so verpasst du keine neue Episode mehr. Und mit einer kurzen Bewertung hilfst du uns natürlich auch enorm, noch mehr Menschen zu erreichen. Und vielen Dank, dass du dabei bist und bis zur nächsten Folge von Krone Geschichte, der Podcast.